Die Todesfurcht ist der Affekt der veränderten Lage. Von konsequent christlichem Standpunkt ist der Tod nur dann ein Übel, wenn er den Bösewicht und Heuchler unvorbereitet überrascht, ihm die Möglichkeit nehmend, noch im letzten Augenblick dem Bösen zu entsagen und der Gefolgschaft Jesu sich anzuschließen. Wenn Ignatius von Loyola in seinen berühmten Exerzitien von den Schrecken des Todes redet und dem Meditierenden anweist, mit allen Mitteln der Einbildungskraft das Grauen des Sterbens sich auszumalen, so verfolgt er gewiss den Zweck, das Herz loszureißen von der Liebe zu den irdischen Dingen, die dem Sterbenden das Jenseits verschließen könnten. Aber doch scheint mir in diesen Ausmalungen der Todesschrecken schon ein ursprünglichem Christentum fremdes Moment mit enthalten. Sie sind wirksam bloß auf dem Hintergrunde der Todesfurcht, und die ist wieder nur denkbar dort, wo das Leben ganz anders gewertet wird, als christliches Wesen in seiner Echtheit es zulässt. Dem diesseits Frohen ist der Tod nur dann kein Übel, wenn er beschwerlichem Alter oder unheilbarem Siechtum ein Ende setzt. Sonst aber ist er ein Unglück, ein Raub am Leben, diesem, dem einzig wahren Leben, dem alle Jenseitshoffnung und Erwartung trügerisch, bestenfalls Bagatellsache ist. Der Himmel hat uns die Erde verdorben, schreibt der edle Johann Gottfried Säume in seinen Apokryphen 1811. Und der alte Goethe sagt 1824 zu Eckermann: Die Beschäftigung mit Unsterblichkeitsideen ist für vornehme Stände und besonders für Frauenzimmer, die nichts zu tun haben. Ein tüchtiger Mensch aber, der schon hier etwas Ordentliches zu sein gedenkt und der daher täglich zu streben, zu kämpfen und zu wirken hat, lässt die künftige Welt auf sich beruhen und ist tätig und nützlich in dieser. Die Erd ist schön, ist schöner als der Himmel, bekennt der böhmische Dichter Fricke, und Heinrich Heine will bekanntlich den Himmel den Engeln und den Spatzen überlassen. Todesfurcht bedeutet Jenseitsleugnung, Diesseitsbejahung. Furcht vor dem Aufhören dieses Lebens als des einzig Wertbetonten. Und es ist wenig überzeugend, wenn Schopenhauer fragt, ob man denn auch vor dem Einschlafen sich fürchtet, das doch dem Sterben im Resultat gleichkomme. Nun, gewiss würde man sich davor fürchten, wenn es zweifelhaft wäre, ob man wieder aufwacht, oder auch, wenn man nicht wüsste, auf wie lange Zeit man werde schlafen müssen. Gleichwertig ist ein anderes Argument desselben Philosophen. Wenn, was uns den Tod so schrecklich erscheinen lässt, der Gedanke des Nichtseins wäre, so müssten wir mit gleichem Schauder der Zeit gedenken, da wir noch nicht waren. Keineswegs. Nicht gewesen zu sein, ehe man war, und nicht sein, nachdem man gewesen, ist nicht dasselbe. Das Verhältnis, in dem das Vor und das Nach zum Jetzt stehen, ist nicht gleichgültig. So wenig wie anderswo, bei der organischen Entwicklung zum Beispiel, Richtungsänderung macht aus Evolution Involution. Diesseitsorientierung ist das Gepräge der Zeitepoche, an deren Ende wir stehen, wenn nicht alles trügt. Es ist die Stimmung, aus der etwa die prächtige Lieselotte von der Pfalz in einem Briefe an die Kurfürstin Sophie von Hannover vom 2. August 1696 schreibt: Nach meinem schlechten Sinn zu resonieren, sollte ich glauben, dass alles zugrunde geht, wenn wir sterben und nichts von uns übrig bleibt und jedes Element, wovon wir werden, seinen Teil wieder zu sich nimmt, um wieder was anders zu machen, es sei ein Baum oder Kraut oder sonst was, das wieder zur Nahrung der lebendigen Kreaturen dient. Eine typische Äußerung. Dieselbe Seelenlage, aus der noch heute so mancher thüringische Bauer schlechtweg behauptet, nach dem Tode ist alles aus, und die Trostworte des Pfarrers am Grabe hinnimmt als Erledigung von dessen Berufspflicht. Denn Redlichkeit ist dem Bauer noch keine Tugend. Man versuche dem gegenüber sich einzufühlen in eines der guten alten Gesangsbuchlieder, etwa das von Johann Ludwig Konrad Hallendorf, das mit den Worten beginnt: Unter Lilien jener Freuden sollst du weiden, Seele, schwinge dich empor, als ein Adler fleuch behende, Jesus Hände öffnen schon das Perlentor. Und mit den Worten endet: Lebensfürst, dich will ich loben, hier und droben, in der reinsten Liebsbegier. Du hast dich zum ew'gen Leben mir gegeben, hole mich, mein Gott, zu dir. Wo ist heute das selbsterlebte Verständnis für derartige Lieder? Eine Stelle allerdings gibt es gerade in unseren Tagen, wo der Stimmungsgehalt solcher Lieder wieder lebendig ist und die dabei dem sozialen Bedürfen unserer Großstädte sich so hervorragend praktisch angepasst hat, dass man ihr die ehrlichste Bewunderung und Hochachtung nicht versagen kann. Die Heilsarmee des Generals Booth kennt keine Beerdigungen der uns geläufigen Art. Sie legt dagegen entschieden Verwahrung ein. Der Tod ist ihren Gliedern die Beförderung zur himmlischen Herrlichkeit. Er hat für sie nichts Schreckhaftes. Das zu Grabe tragen des entseelten Leichnams nichts Trauervolles, geschweige denn Trostloses. Nachdem es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren treuen Kameraden XX von seinem Platze in dem XX-Korps zu der für ihn bereiteten Wohnung zu promovieren, übergeben wir seinen Leichnam diesem Grabe, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, in der sicheren und festen Hoffnung des Wiedersehens am Auferstehungsmorgen. Mit diesen Worten und einem Segensspruch schließt das Begräbnis. Jubelnde Todesfreudigkeit, selige Auferstehungsgewissheit, gekleidet in das Gewand moderner Nüchternheit. Im Vergleiche dazu bedeuten die im Gebrauch befindlichen Kirchenagenden mit ihren Mahnungen, die vergängliche Lust der Welt zu verleugnen, unseren ganzen Sinn Himmel anzurichten, uns täglich mit einem bußfertigen Leben zum Tode zu bereiten und ähnliche, nichts als Redensarten und totes Formelwesen, das nur in seltenen Augenblicken noch ein geringes Etwas heraufruft, vom einstigen Stimmungsgehalt, der von einer ganzen Weltanschauung getragen wurde. Georg Conrad Horst erzählt in seiner sehr lesenswerten Deuteroskopie von der Sterbensfreudigkeit in früherer Zeit. Meinem seligen Vater, einem in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts gebildeten Mann von Frömmigkeit und kindlichem Gemüte, starb in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein hoffnungsvoller Sohn erster Ehe von 18 Jahren, eben als er auf die Universität gehen wollte, worauf er sich kindlich gefreut hatte, an der Ruhe. Da habe ich den Vater oft von der Freudigkeit reden hören, womit derselbe gestorben sei. Als er den Tod herannahen spürte, rief er einmal über das andere Mal mit höchster Freude aus: Jam micro in academiam culestem, jam micro, jam, und verschied mit diesen Worten. Ein frommes Mädchen von etlich und 20 Jahren allhier starb nach seiner Erzählung mit gleicher religiöser Todeslust. In den letzten Augenblicken betete sie noch mit vernehmlicher Stimme: Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Freude ist das A und O. Der Anfang und das Ende, er ruft mich in sein Paradies und so weiter. Des klopf ich in die Hände. Bei diesen Worten bot sie ihre letzten schwindenden Kräfte auf, klopfte in die Hände und war nicht mehr. Und ich könnte noch viel mehreres aus dem eigenen Leben des Vaters selbst sagen. Aber die Welt versteht dergleichen Dinge nicht mehr. Man könne sich jetzt gar nicht mehr in jene Zeit finden, in ihre Frömmigkeit, ihre Manier zu leben und zu sterben. Horst hat die neue Welt und Lebensansicht vor sich, die neuen Sitten, die mit den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts, mit Friedrich dem Großen, dem Siebenjährigen Kriege, der Berliner Bibliothek und so weiter, sich rasch gebildet und allem ein anderes Gesicht gegeben haben.